Ich will als Einstimmung auf die Predigt einige Verse aus dem Matthäus-Evangelium lesen, nach Hoffnung für alle. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf rum. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen werden. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie alle im Hause sehen und es ihnen Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Wie uns ein Licht aufgehen kann. So habe ich das heute überschrieben, ein vielleicht etwas seltsames Thema für Erntedank, aber wir werden gleich sehen, was das miteinander zu tun hat. Wie uns ein Licht aufgehen kann, das sagt uns der Prophet Jesaja. Er sagt es uns als eine Botschaft Gottes und wir lesen es in Jesaja 58, ab Vers 7 bis Vers 12. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, heißt es da. Nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung, hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen, macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen, dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt, und wird die alten Mauern neu aufrichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken in den Mauern schließt, und das Volk, das die Straßen wieder bewohnbar macht. Liebe Gemeinde, da floriert die Wirtschaft wieder. Da funktioniert das Sozialsystem wieder. Da wird die Infrastruktur wieder aufgebaut. So würde man das vielleicht mit heutigen Vokabeln formulieren, was der Prophet Jesaja vor 2.500 Jahren formuliert hat. Das wäre doch was, auch für unser Land. Direkt vor unserem Text ist vom Fasten die Rede. Ein Fasten, das nicht im sauertöpfischen Verzicht auf Essen und Trinken besteht, sondern das darin besteht, Gefangene, zu Unrecht Gefangene wieder freizulassen und Unterdrückte freizugeben. Ein etwas seltsam erscheinender Text am Erntedankfest. Aber wenn wir dieses Erntedankfest recht feiern wollen, wenn wir dieses Fest richtig begehen wollen, wenn es nicht nur der obligatorische Dank einmal im Jahr mitten in unserer Überflussgesellschaft sein soll, dann kann uns, glaube ich, gerade dieses uralte Prophetenwort als Wort Gottes zur Besinnung bringen. Vieles bei uns heute ist sicherlich anders als damals in Israel. Da Damals war es so, das Volk, beziehungsweise zumindest ein Teil des Volkes, kam zurück aus der babylonischen Gefangenschaft. Dort waren sie nach dem großen Niedergang im Exil gewesen und nun durften sie wieder nach Hause. Und sie kommen wieder in ihr Land, aber sie stellen fest, ihre Heimat ist bewohnt. Die ist nicht menschenleer. Die ist besetzt. Da sind aus ihrer Sicht Ausländer, die in ihrem Land wohnen. Und die Städte, sie sind kaputt. Jerusalem ist zerstört. Die Mauern sind kaputt, die Häuser sind zerstört. Den Tempel gibt es nicht mehr. Alles eine Trümmerwüste. Und es ist ein kleines Häuflein, was da kommt. Es sind die kleinen Leute, die armen Leute. Und dann wollen sie anpacken und wieder aufbauen. Ja, und das geht alles nicht so schnell, wie man es gerne hätte. Es ist nicht mit einem Fingerschnipsen und alles steht wieder. Nein, es ist vieles provisorisch und es ist kümmerlich und es klappt dieses und jenes erstmal nicht so gut. Und dann beginnen sie erneut zu klagen. Dann fangen sie an zu jammern. Und dann beten sie zu Gott und dann rufen sie Gott an und dann fangen sie an zu fasten und sie essen nicht und sie trinken nicht, um Gott zu bewegen. Sie kasteien sich selbst, sie quälen sich, damit Gott sie doch hört und damit er doch seinen Weg ihnen offenbart und kundtut. Sie wollen Gott bewegen, er soll doch endlich etwas tun. Er soll doch endlich etwas sagen. Gott soll doch endlich helfen. Es ist ja nicht mehr zum Aushalten. Er soll endlich zeigen, dass er mächtig ist. Warum tut er bloß nichts, dieser Gott? Und ich glaube, da sind wir Israel, wir den Israeliten von damals dann doch wieder ganz nahe. Und das soll der erste Hauptgedanke heute Morgen hier sein. Dieser Gedanke, Menschen wollen Gott bewegen. Menschen wollen Gott bewegen. Das wollten die Israeliten damals mit ihrem Beten, mit ihrem Fasten. Und viele unserer Gebete und unserer Bitten liegen ja auch auf dieser Ebene. Wir wollen Gott bewegen. Wir wollen Gott bewegen, dass er etwas tut. Herr, hilf uns doch. Herr, heile doch. Herr, schaffe du Frieden in dieser Welt. Sorg du für die Hungernden auf dieser Erde. Oder wenn wir dann an uns denken, bau deine Gemeinde, ruf Menschen zum Glauben, ruf Menschen in die Nachfolge, dass sie Jüngerinnen und Jünger Jesu werden. Schenk doch eine Erweckung in unserem Land. Menschen wollen Gott bewegen. Und wir machen uns Mut dazu, das dann auch zu tun und zu beten. Wir machen uns Mut, indem wir versuchen, darüber nachzudenken und zu klären, ob das, was wir wollen, ob unsere Wünsche, unsere Bitten im Einklang sind mit dem, was Gott möchte. Aber alles das, was ich eben so aufgezählt habe, Frieden und Erweckung und Hilfe für die Menschen und Heil und Heilung, das sind ja Dinge, die auf der Linie dessen sind, was Gott will. Wir lesen es doch in der Bibel von vorne bis hinten. Und wir entdecken in der Bibel auch, wie Gott sich mehr als einmal von Menschen hat bewegen lassen, dass Menschen gebetet haben und dann hat Gott geantwortet und etwas getan. Denn Gott ist kein statischer Gott, er ist kein unbeweglicher Felsklotz im Himmel irgendwie. Nein, er ist beweglich, er hört, er reagiert. Und so haben die Israeliten damals gebetet, verständlicherweise gebetet. Wir hätten wahrscheinlich mit ihnen zusammen gebetet. Und sie haben gefragt, und man kann das kurz vor unserem Text lesen, warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Das werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Gott gibt ihnen eine Antwort auf diese Frage. Diese Frage, die wir ja auch oft haben. Gott, warum tust du nichts? Die Antwort an die Israeliten damals lautete, ihr fastet falsch. Meine Antwort auf euer Fasten ist, ihr fastet falsch. Und Gott stellt fest, während ihr fastet, gibt es Streit unter euch. Während ihr fastet, zankt ihr euch. Während ihr fastet, geht ihr gewalttätig miteinander um. Geht ihr euren Alltagsgeschäften nach. Euer Fasten ist nur äußerlich, sagt Gott. Wenn ihr richtig fasten würdet, dann würde was passieren. Und dann wird ein Bild der Verheißungen Gottes gemalt. Wir überspringen jetzt zunächst einmal diese Sache mit dem rechten Fasten, darauf kommen wir nachher noch zurück, und betrachten einmal diese Zusagen Gottes, das, was Gott ihnen dann sozusagen vor Augen malt, diese Verheißungen Gottes. Und da sind wir beim Thema, um das es heute geht, denn da ist zweimal vom Licht die Rede. Dann wird, wie die Morgensonne aufgeht, es über euch hell werden. Unaufhaltsam ist das. Die Morgensonne kann keiner aufhalten, sie kommt. Und dann wird es warm. Und dann wird es schön und dann wird es immer heller. Etwas Neues kommt. Wie der neue Tag kommt, so kommt etwas Neues. So wird Licht hervorbrechen. Ja, dir wird ein Licht aufgehen, so wie morgens die Sonne aufgeht. Licht wird die Finsternis durchbrechen, sagt Gott dann. Da ist dieser Kontrast im Blick. Dunkelheit auf der einen Seite, alles schwarz. Und auf der anderen Seite das Licht und hell, das Licht, das Orientierung schafft. Im Dunkeln, da verläuft man sich, im Dunkeln, da stößt man sich die Füße an, man sieht den Weg nicht. Nein, Licht schafft Orientierung, Licht schafft Aufklärung, wo es hingeht, wo ich stehe und wo ich hin will. Die Dunkelheit wird abgelöst von der Helligkeit eines sonnigen Morgens. Wir lesen Ähnliches an anderen Stellen in der Bibel. In Jesaja 60, da heißt es dann, auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und dann ist davon die Rede, dass auf der Erde Finsternis ist. Ja, es ist Finsternis auf der Erde. Dunkelheit bedeckt die Völker, aber der Herr geht auf. Dieses Licht Gottes geht auf. Es ist ein Licht von Gottes Licht. Es ist Herrlichkeit von Gottes Herrlichkeit. Das verheißene Licht ist Gottes Licht. Und es findet seine letzte Erfüllung in dem Kommen Jesu, um den weiten Sprung ins Neue Testament zu machen. Es findet seine Erfüllung in diesem Jesus, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Wie die Morgensonne aufgeht, so gehe ich auf über euch. Wie die Herrlichkeit Gottes aufgeht, so kommt mit Jesus die Herrlichkeit Gottes. Er ist das Licht in der Dunkelheit dieser Welt. Und dann ist in unserem alten Prophetenwort mehrfach von Bedürfnissen die Rede, ganz körperlichen Bedürfnissen, leiblichen Bedürfnissen, die Menschen haben. Von Wunden ist da die Rede und dann wird gesagt, und die Wunden wachsen zu, die Wunden heilen. Da beginnt ein Prozess der Gesundung und das ist ja unsere Erfahrung, Heilung ist ein Prozess. Gesundung ist ein Prozess. Wenn einer krank war, dann dauert es eine gewisse Zeit, bis er wieder auf die Beine kommt. Ein gebrochener Knochen braucht einige Zeit, bis er wieder zusammengewachsen ist. Eine offene Wunde braucht Zeit, bis sie wieder zugewachsen ist. Aber da geht etwas los, da beginnt etwas, da ist etwas unterwegs, da ist jemand auf dem Weg zu einem Ziel. Und dieses Ziel ist Heilung und Heil. Der Herr wird eure Knochen stärken, so steht da wörtlich, so könnte man das übersetzen. Ja, ihr werdet Gesundheit erfahren, ihr werdet Kraft erfahren. Ein Zeichen des Segens Gottes wird das sein. So ist das oft im Alten Testament verstanden. Müde Knochen werden wieder jung. Und der Herr wird euch sättigen, heißt es da. Eure durstige Kehle wird das bekommen, was sie braucht. Sie wird Wasser bekommen und euer bedürftiger Leib wird das bekommen, was er braucht. Er wird zu essen bekommen und eure hungernde Seele wird das bekommen, was sie braucht, nämlich Sinn und Ziel und Liebe, um leben zu können. Es geht auf paradiesische Zustände zu. Denn dieser Weg, um den es hier geht, ist der Weg, den Gott führt. Das Heil und diese Gerechtigkeit, die Gott allein schafft, sie gehen voran, heißt es da, nochmal so bildhaft beschrieben, das geht vor euch her und es wird sichtbar in dem, was ihr als Menschen tut, aneinander und miteinander. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Die Herrlichkeit Gottes geht hinterher. Was für ein Bild, ein Zug, da ziehen Menschen und die Taten der Barmherzigkeit, die gehen vorne weg und die Herrlichkeit Gottes geht hinterher. Da werden Erinnerungen wach, Erinnerungen an das, was Gott damals an den Israeliten getan hat, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Gott führt sie durch die Wüste. Und sehr plastisch erzählt das Alte Testament, wie Gott mitgeht in der Wolkensäule und in der Feuersäule, je nach Bedarf, mal vorne und mal hinten. Gottes Leitung ist ihnen verheißen, den Israeliten, auch im Propheten Jesaja. Immer werde ich der Herr euch führen. Ich werde bei euch sein. Ich werde euch den Weg weisen. Und vielleicht erinnern wir uns dann, wenn wir ans Neue Testament denken, an die Verheißungen Jesu, dass Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern gesagt hat, ich bin bei euch. Ja, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Solange ihr durch diese Welt zieht, bin ich bei euch. Ich lasse euch nicht allein. Und dann erinnern wir uns an die Verheißung des Heiligen Geistes, des Trösters, des Ermahners. Wir erinnern uns an Pfingsten, als das begonnen hat. Und seitdem ist die Gemeinde Jesu mit diesem Geist unterwegs, erfüllt, geleitet und begleitet von ihm. Und dann wird es bei Jesaja noch einmal ganz konkret und wieder sehr bildhaft. Du wirst wie ein bewässerter Garten sein. Eine Quelle wird da sein. Wasser wird sprudeln in Hülle und Fülle. Eine triefende Frische kommt aus diesen Worten heraus. Leben in Hülle und Fülle, eben keine tote Wüste. Nein, da ist so ein Stückchen Garten Eden. Da ist Paradies. Er führt mich zum frischen Wasser. Psalm 23. Ja, das ist das hier. Ströme lebendigen Wassers fließen. Dazu finden wir viele biblische Kontexte. Immer wieder ist von diesen Strömen des lebendigen Wassers die Rede. Und dann wird alles wieder konkret für die damalige Situation. Wir erinnern uns, es war alles zerstört, es war alles verwüstet. Man war dabei, mühsam das alles wieder aufzubauen. Und dann lesen wir in Vers 12, wir lesen das noch einmal. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt, und wird die alten Mauern neu errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken in den Mauern schließt, und Volk, das die Straßen wieder bewohnbar macht. Volk, dass die Infrastruktur wiederherstellt. Häuser werden wieder aufgebaut. Man kann wieder leben in diesen Straßen. Und von so etwas Konkretem bis zu dem kaum Fassbaren zeichnet Gott seine Verheißungen. Das war es doch, was das Volk Gottes wollte. Das haben sie doch gewünscht. Wie aber sollen sie es erreichen? Und damit sind wir wieder bei dem rechten Fasten. Wie soll das gehen? Gott kritisiert, dass da Streit ist in diesem Volk, dass da Zank ist, dass da Gewalttätigkeit ist, dass da unterdrückt wird. Das Joch wird da genannt. Einer unterdrückt den anderen. Da ist von Verleumdungen die Rede. Es wird böse geredet übereinander. Man verspottet einander, zeigt mit dem Finger der eine auf den anderen, dieser hier und jener hier, was der alles falsch macht und was der alles Falsches denkt und sagt. Es ist das uralte menschliche Problem. Und es sage keiner, das gäbe es heute nicht mehr. Unsere Gesellschaft ist voll davon und manchmal kann man es schon fast nicht mehr ertragen. Und es taucht auch in der Gemeinde immer wieder mal auf. Dabei passt das alles gar nicht zu dem, was eigentlich Gott erwartet. Einem Gottesdienst, der im Leben stattfindet. Nichts anderes nämlich ist dieses Fasten, das Gott im Blick hat, ein gelebter Gottesdienst. Nicht nur ein zelebrierter an einem bestimmten Tag in der Woche, an einem bestimmten Ort, nach einer bestimmten Liturgie. Nein, sondern gelebter Gottesdienst im Alltag. Darum geht es. Gottesdienst nicht als eine religiöse Veranstaltung, sondern als eine Lebenshaltung. Und da setzt Gott bei seinem Volk Israel an. Gottesdienst als Lebenshaltung. Da setzt er auch bei uns immer wieder an. Und wenn wir vorhin gesagt haben, diesen Gedanken erfasst haben, Menschen wollen Gott bewegen und dass ja auch immer wieder mal so geschieht, dann müssen wir jetzt an dieser Stelle sagen, Gott will Menschen bewegen. Gott will Menschen bewegen. Und dann ist das Heil eben nicht ein statischer Zustand frommer Glückseligkeit. Dann ist das Heil nicht das Glücksgefühl religiöser Menschen, sondern dann ist das Heil eine lebendige Beziehung mit diesem gegenwärtigen Gott. Darum geht's. Und eine solche lebendige Beziehung mit dem gegenwärtigen Gott zu haben, das hat Konsequenzen. Und dann sind wir bei Vers 7 in unserem Text. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider, helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Ja, hier geht es um das Miteinander der Menschen. Wie gehen sie miteinander um? Wie sieht diese Gesellschaft aus, in der wir leben? Wie ist das mit der Nächstenliebe? Wie ist das mit der Verantwortung mit dem anderen und für den anderen, der neben mir lebt? Im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief lesen wir, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, er ist ein Lügner. Er sagt, er liebt Gott und er hasst seinen Bruder, er ist ein Lügner. Und hier an dieser Stelle hat dieser Text sein Recht im Erntedankfest, gerade bei uns, die wir im Reichtum leben, die wir im Wohlstand leben, denen es gut geht, die wir eigentlich alles haben, was wir brauchen. Gott gibt uns so viele Möglichkeiten, Gott gibt uns so viele Chancen, dass wir doch auch in unserer Freude über unseren Wohlstand ausgerichtet bleiben auf diesen Gott, von dem das alles herkommt. Wir haben es ja vorhin auch gesungen, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Und wenn es dann konkret wird, dann wachsen aber in unseren Gedanken und Herzen ganz schnell Bedenken. Wir sagen, da alles tun ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist ja auch unsere Erfahrung, was soll ich als Einzelner schon machen, ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ja, auf diesen Tropfen kommt es an. Auf diesen Tropfen kommt es an. Das ist die Botschaft des Wortes Gottes. Wie kann das aussehen mit diesem Tropfen? Was macht diesen Tropfen, wie es in einem anderen Lied heißt, zu dem Tropfen, der Anfang eines Regens sein kann? Worauf kommt es an, dass das Fasten kein falsches Fasten ist, dass das Beten kein falsches Beten ist, dass der Gottesdienst kein falscher Gottesdienst ist und dass unser Erntedankfest kein falsches Erntedankfest ist? Ich will drei Antworten versuchen. Das erste: Es kommt darauf an, dass der Mensch den Menschen annimmt, dass der Mensch den Menschen annimmt. Und das ist dann eben mehr als nur so der Blick auf unsere eigene Bubble, in der wir leben, in der wir uns bewegen, unsere Familie, unsere Verwandten, unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Gleichgesinnten, vielleicht doch der Vorgesetzte oder die Nachbarn, die wir alle kennen und die alle so ticken wie wir und die so denken. Nein, es geht um den Unbekannten. Es geht um den, der mir fremd ist. Und das ist ein Risiko. Der mir fremd ist, da weiß ich nicht wirklich, was passiert. Das ist unwägbar. Das ist nicht wirklich berechenbar. Und dann kennen wir und hören wir diesen Satz, brich dem Hungrigen dein Brot, und dann machen wir ein Ernährungsprogramm daraus, dann sammeln wir eine Sonderkollekte, und das wird es heute ja auch geben, das hat ja auch sein Recht. Im Idealfall machen wir ein Welternährungsprogramm. Mich hat getroffen, was dann wenig später da steht und was aus dem Vers 10 als eine Frage an mich herantritt und an uns herantritt, nämlich dieses kleine Sätzchen, wie es bei Luther übersetzt wird: Wirst du den Hungrigen dein Herz finden lassen? Wirst du den Hungrigen dein Herz finden lassen? Das ist es. Das ist mehr als ein Brotprogramm. Das ist mehr als ein Ernährungsprogramm. Das ist diese Frage: Lassen wir den anderen, lasse ich den anderen an mich heran? Nehme ich ihn an? Will ich ihm wirklich begegnen oder will ich ihn letztlich nur ein Stückchen auf Distanz halten? Wie kann das gehen? Ich glaube, für uns kann das nur im Angesicht Jesu gehen und nur von Jesus her. Denn Jesus steht bei den Armen, das hat er gesagt. Jesus steht bei den Armen. Lassen wir doch Jesus an uns heran. Lassen wir ihn unser Herz finden. Es kommt darauf an, dass der Mensch den Menschen annimmt und damit auch Jesus annimmt. Es kommt darauf an, dass wir die Menschen annehmen. Der zweite Gedanke: Es kommt darauf an, dass der Mensch den Menschen begleitet. Dass der Mensch den Menschen begleitet. Das ist schwer. Das ist leicht gesagt und schwer getan. Menschen zum Beispiel, die in Pflegeberufen arbeiten, die können ein Lied davon singen, wie schwer das ist, Menschen zu begleiten. Wenn da einer alt geworden ist, wenn da einer dement geworden ist, wenn da einer tödlich erkrankt ist und man nicht mehr weiß, wie man ihm helfen soll, wie kann man einen solchen Menschen begleiten? Menschen durch Krankheiten begleiten, Menschen im Alter begleiten, Menschen im Sterben begleiten. dass es in unserer Zeit, wo es um Effektivität geht und wo es um Wirtschaftlichkeit geht, ja nicht mehr zu bezahlen. Daran kranken wir doch auch. Wir können es nicht bezahlen, wir wollen es bezahlen, aber es geht nicht, es wird nicht gehen. Es ist unbezahlbar, denn das rechnet sich nicht. Das rechnet sich nicht. Und wie gut, wenn da Menschen sind, die einander begleiten wollen, die das von Herzen her tun. Wie gut, wenn da auch eine Gemeinde ist, die da Hilfe sein kann, wo Menschen sind, die mit Zeit und mit Kraft und mit Geld und mit inneren Kapazitäten Menschen begleiten, in Krisen begleiten, durch Krisen hindurch begleiten, sie auch nicht nur belehren, wie man alles besser machen könnte, sondern einfach an ihrer Seite sind und mit ihnen gehen. Das lohnt sich nicht. Dieser Gedanke schleicht sich schnell ein. Aber es hilft dem anderen. Nach menschlichen Maßstäben kann eine solche Rechnung nicht aufgehen. Sie geht nur auf, wenn wir uns bewusst machen, Gott ist reich und wir sind von ihm reich beschenkt. Und das dürfen wir weitergeben. Von seinem Reichtum sollen wir leben und von seinem Reichtum dürfen wir leben. Von seiner Gnade haben wir genommen, von der ganzen Fülle seiner Gnade unendlich viel. Und das Dritte, es kommt darauf an, dass der Mensch dem Menschen vertraut. Dass der Mensch dem Menschen vertraut. Das klingt leicht und ist doch vielleicht das Schwerste. Wir misstrauen ja meistens nicht mit bösem Willen. Wir misstrauen oft aus Erfahrung. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, so sagen wir, das ist sprichwörtlich geworden. Aber Kontrolle ist immer ein Zeichen des Misstrauens. Kontrolle ist immer ein Zeichen des Misstrauens. Ich will mal nachgucken, ob der andere das auch richtig macht. Ich will mal nachgucken, ob er es auch richtig macht. Und da ist zu viel Misstrauen, das unter uns Menschen dann alles überwuchert und dass das Vertrauen erstickt. Wenn ich dem anderen vertraue, dann zeige ich ihm, dass es mir um ihn geht und nicht um mich. Ich zeige ihm, dass es mir um ihn geht, um den anderen. Das ist etwas anderes, als wenn es mir nur darum geht, dass meine Vorstellungen umgesetzt werden, dass meine Vorstellungen Wirklichkeit werden und ich einigermaßen ungefährdet und zielgerichtet meinen Weg gehen kann. Dem armen Israel nach dem Exil, hier in unserem alten Wort aus Jesaja, dem ging es nur um sich selbst. Israel hat gebetet, Herr, bewege dich, damit es uns besser geht. Unsere heutige, ich sage es jetzt mal ganz salopp, säkulare Form heißt Regierung, macht doch mal was, damit es uns besser geht. Ihr Oberen, macht doch mal was. Und wenn ihr es nicht schafft, dann wählen wir halt irgendwelche anderen. Aber Gott zeigt uns, so sollt ihr beten, Herr, bewege uns. Herr, bewege uns, bewege mich, damit es unseren Nächsten besser geht. Bewege uns, damit es unseren Nachbarn besser geht. Und das Ganze dir, Gott, zur Ehre. Darauf liegt Verheißung. Darauf liegt Gott Verheißung bis heute. Und so kann und soll Gemeinde ein Raum sein, wo das im Vertrauen aufeinander und auf Gott praktiziert werden kann. Gemeinde kann und soll in dieser Form ein Raum des rechten Fastens sein. Wegzusehen von mir und meinen Bedürfnissen hin zu dem, was der andere braucht. Gelebte Gemeinde ist gemeint, die einen Gottesdienst lebt und nicht nur sonntagmorgens feiert. Nicht eine veranstaltete Gemeinde, die Gottesdienst veranstaltet. Herr, bewege uns. Herr, bewege uns, dass wir keine frommen Pflichtübungen machen. Herr, bewege uns, dass unser Herz offen wird für dich und für die Menschen um uns her. Amen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe nun mit euch allen. Amen.